das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. In dieser Sendung geht es um den neuen Krimi der Alftra-Autorin Anja Eichbaum. Und nach dem Gespräch, das ist wie immer so gegen 10 vor 10, habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps aus der Region für Sie. Mein Name ist Werner Großheit für das Alfter. Schön, dass Sie bei uns sind. Diesmal stellt die Alfterer Autorin Anja Eichbaum ihren nun schon zweiten Küstenkrimi vor. Nach dem Norderney-Krimi Inselcocktail spielt ihr zweiter Fall nun an der Ostsee Letzte Hoffnung Meer, so heißt der Titel. Es ist wieder eine spannende Geschichte mit vielen Überraschungen und Situationen, die man nicht erwartet. Über dieses Buch und die Hintergründe, wie es dazu kam, spricht Otto Ganser mit der Autorin.
Heute ist im Studio bei mir Anja Eichbaum aus Alfter-Gielsdorf. Und sie ist keine Unbekannte im Vorgebirge, denke ich inzwischen, weil sie schon länger unter die Schriftsteller gegangen ist. Aber Frau Eichbaum, erstmal einen schönen guten Abend und ich freue mich, dass Sie wieder mal zu uns ins Studio Merten gekommen sind. Vor 2 Jahren waren Sie zum ersten Mal hier.
Guten Abend, Herr Ganser. Ich freue mich schrecklich, dass ich wieder hier sein darf. Schrecklich. Weil es wirklich auch ein schönes Erlebnis beim ersten Mal war und mit einer ganz großen Resonanz, mit der ich gar nicht gerechnet hatte, wirklich auf der Straße und in der Arztpraxis, als ich als Patient da war, bin ich angesprochen worden. Und es hat mir auch viel Freude gemacht, das von Ihnen interviewt zu werden. Deswegen freue ich mich heute auf den Termin.
Ja, mein Kollege hat es ja eben schon gesagt, um was es geht. Es geht heute um Krimis. Und Sie sind ja mehr so auf den Norden fixiert. Also Küstenkrimis könnte man grob sagen. Jetzt ist es ein Ostseekrimi. Das erste Mal spielte in Norderney. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, in die ganze Vorgeschichte der Krimis, wollen wir mal ganz weit zurückgehen. Sie sind geboren in Erpel, leben jetzt in Alfter. Aber in Erpel, da wurde Ihnen irgendwas in die Wiege gelegt. Das hat nicht direkt mit Schreiben zu tun, aber Sie sollten eigentlich Weinkönigin werden. Und das wurden Sie auch. Das erzählen Sie vielleicht mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern.
Genau, das ist eine nette Anekdote, die immer mal wieder auf den Tisch kommt. Ich bin ja selber im Leben in vielem Spätberufen und ich komme auch aus einer spätberufenen Familie, schon für die damaligen Verhältnisse extrem alte Eltern gehabt. Mein Vater war 53 bei meiner Geburt und war Bürgermeister des kleinen Erpeler Dörfchens am Rhein, wo natürlich jeder jeden kennt. Und das war ein großes Ereignis an dem Tag meiner Geburt. Das war ein Sonntag, Sonntagnachmittag, 16 Uhr, der Höhepunkt des Erpeler Weinfestes. Damals gab es noch einen Ausruf von Gemeindeboten. Der ist dann durch Erpel gelaufen mit einer Glocke und hat gerufen, mir hannet, mir hannet. Und dann haben die Leute natürlich gefragt, was haben wir denn, was haben wir denn? Ja, Bürgermeister, der Schmitzer Heinz hat ein Töchterchen. Das wird mit 18 Weinkönigin. Ja, es war dann nicht 18, weil wir waren die geburtenstarken Jahrgänge. In der Zeit wollten viele Weinkönigin werden. Ich bin es dann mit 20 geworden, durfte dann aber direkt 2 Jahre Weinkönigin sein. War mittlerweile nach 25 Jahren schon Silberweinkönigin. Und mit 70 hoffe ich, dass ich dann die Goldweinkönigin sein darf.
Ja, das wünsche ich Ihnen doch von ganzem Herzen. Sie sagt ja eben spätberufen. Sie sind mit vielem spätberufen. Das trifft Ihre Familie, das trifft Ihr Berufliches und auch das Schreiben. Da können Sie vielleicht auch was zu sagen. Sie haben ja einen bunten Lebensweg schon hinter sich.
Ja, das kann man so sagen. Also bin tatsächlich in allem ein Spätzünder gewesen. wenn man mich heute erlebt, auch bei Lesungen oder so, dann glaubt man nicht, dass ich die Person bin, die ich als junger Mensch war. Also ich war zu Hause schon immer lebhaft, haben meine Eltern gesagt, aber draußen habe ich sehr konsequent geschwiegen. Also vor allen Dingen immer dann, wenn ein Lehrer vor mir stand, wenn es eine Schulklasse war, wenn eine Tafel an der Wand war. Also eine schweigende Schulkarriere, die natürlich bei den meisten Lehrern dazu geführt hat, mich in die Ecke zu stellen, die kann nichts. Und es war für mich immer sehr schwierig, Menschen davon zu überzeugen, dass ich doch etwas kann. Das gelang am ehesten durch Schreiben, damals schon, weil dann halt die Aufsätze gut waren. Aber das hat dann oft nicht gereicht, weil mündlich einfach überhaupt nichts kam. Und das hat dann schon zu einer sehr abenteuerlichen Schulkarriere geführt mit mehreren Wechseln. Letztendlich bin ich aber dann auch vor dem Abitur noch vom Gymnasium wieder abgegangen. Habe dann halt das später nachholen müssen am Abendgymnasium, auch da noch weitgehend schweigend, aber trotzdem mit einem wirklich guten Abischnitt dann. Und das hat mir dann auch so ein Selbstvertrauen dann gegeben, dass ich dachte, so jetzt startest du aber durch. Dasselbe Spiel aber an der Uni, ne? So, also ich habe super Arbeiten abgeliefert. Die Dozenten haben dann gesagt, diese Arbeit muss vorgetragen werden, und ich verstummte. Also es war für mich wirklich lange Zeit sehr, sehr schwierig, das, was ich in mir hatte, so auch nach außen zu präsentieren. Woher es kam, weiß keiner, aber schon so eine Selbstunsicherheit, die mich lange begleitet hat. Das Schreiben war immer für mich eine Möglichkeit, da ein Pendant zu haben, weil ich mich mit Worten einfach auch für mich sortieren konnte. Ich habe über viele Jahre Tagebuch geschrieben. Das hat mich immer wirklich gut sortiert. Und ja, beruflich war es dann tatsächlich, ich habe dann auch den ersten Studiengang, Lehramtsstudiengang nochmal abgebrochen, weil es einfach keine passenden Stellen gab zu der Zeit, und bin letztendlich Krankenpflegeausbildung, Abendgymnasium, und bin ich dann letztendlich in der Sozialarbeit gelandet, wo ich dann jetzt auch schon 20 Jahre bin, in der Kinder- und Jugendhilfe.
Das heißt also, Sie haben einen bunten Weg gemacht, und man kann sagen, das werden wir aber dann gleich nach der Musik näher erfahren, da gibt es ganz viele Verbindungen, die auch mit Ihren Krimis zusammenhängen. Da fließt irgendwas mit davon hinein, und das besprechen wir dann gleich. Kommen wir jetzt zu Ihren Büchern. Nochmal ein kleiner Rückblick auf 2017. Da spielte ja ein Krimi auf Norderney. Sie haben ja einen starken Bezug zu Ostsee und Nordsee, also zu der Küste. Sie machen dort gerne Urlaub. Das spielt sicherlich eine große Rolle, dass Sie da inspiriert worden sind.
Ja, also überall da, wo es Meer gibt, fühle ich mich wohl. Ich finde, am Meer ist immer eine besondere Atmosphäre, wo man auch den großen Fragen des Lebens nicht mehr ausweichen kann. Also ich finde, beim Sonnenuntergang am Meer oder wenn man nur den Wellen lauscht bei einem Strandspaziergang, man fährt auf der einen Seite runter, aber auf der anderen Seite nimmt man sich doch mal Zeit, sich Fragen zu stellen, die man im Alltag vielleicht auch verdrängt. Ich mag das. Ich weiß nicht, ob ich immer da leben könnte, aber es ist wirklich auch eine Flucht aus dem Alltag, mich ans Meer zu beamen. Und wenn ich nicht da bin am Meer, physisch nicht da bin, dann ist das Schreiben eine Methode für mich geworden, mich abends ans Meer zu versetzen. Dann habe ich die Bilder vor Augen, wie es am Meer ist, und schreibe mich ans Meer.
Ja, und das spielt ja auch alles irgendwie am Meer, und Sie haben da viele Verknüpfungen, die mit Ihnen selbst zusammenhängen. Wir haben eben das ja schon angedeutet, als Krankenschwester oder im medizinischen Bereich oder sozialen Bereich haben Sie ja einiges mitbekommen, rein beruflich. Und da fließt auch so einiges rein. Aber ich glaube, das ist jetzt erst in dem neuen Krimi, der an der Ostsee spielt.
Ja, es war beim ersten auch schon, da war es ein bisschen subtiler verpackt, dass ich natürlich schon auch Dinge beschreiben konnte, die mit dem Know-how als Krankenschwester zusammenhängen. Meine Ausbildung ist irre lange her, ne, um die 30 Jahre. Aber man hat natürlich einen Grundstock. Mich interessieren heute noch medizinische Themen, auch wenn ich dann leicht hypochondrisch werde. Mein Mann hält mich immer fern von allen Medizinsendungen und Büchern. Aber da ist schon so eine Affinität, also das zieht wirklich auch sehr stark. Und das sind halt Themen, die mir dann auch leicht fallen, sie zu bearbeiten oder wo ich ein großes Interesse daran habe, sie auch mit meinen Krimi-Themen zu verknüpfen. Es liegt ja nun auch nahe, ne? In Kriminalromanen, da geht es ja nun auch um Todesursachen, da geht es um Medizinkenntnisse. Das ist sowieso eine schwierige Sache, das Ganze dann auch so aufzubereiten, dass es nicht platt wird. Das ist zumindest mein Anspruch oder der Versuch auch, dass es nicht zu platt wird und zu banal. Und trotzdem das Ganze aber auch aufzubereiten, dass man es noch lesen kann. Also speziell in diesem Genre Urlaubskrimi, Küstenkrimi, was ja auch so ein bisschen mit Wohlfühlkrimi assoziiert wird. Das ist schon eine Schwierigkeit, aber ich glaube, da durch meinen bunten Lebenslauf und weil ich so viele unterschiedliche Sachen im Leben machen und erfahren durfte, gelingt mir das, glaube ich, an mancher Stelle ganz gut.
Letzte Hoffnung mehr, das ist Ihr neuester Krimi, ein Ostsee-Krimi. Den haben Sie geschrieben, weil Sie fahren ja immer dort in die Gegend in Urlaub. Sie leben in Alfter, aber über Alfter oder das Vorgebirge einen Krimi zu schreiben, oder der hier spielt im Vorgebirge, das hatten Sie nie vor. Sie hatten sich immer die Inspiration von der Küste geholt, vom Meer geholt.
Ja, also ich finde, wie ich eben schon sagte, so die Stimmung am Meer, die inspiriert mich zu morden, diesen Fragen hinterher zu gehen. Und das ist dort mehr, als es mir hier passieren würde. Ich glaube, es ist tatsächlich, die Dinge, die hier sind, die sind dann zu nah, um sie literarisch dann auch verwerten zu können. Ich möchte nicht über Dinge schreiben, die ich hier erlebe, die mir hier passieren. Die muss ich an einen anderen Ort versetzen, sie loslösen aus der Realität und dann kann man diese Dinge auch vielleicht nutzen oder anklingen lassen. Ich schreibe nicht über ein reales Leben, aber natürlich kann ich auch nur über Dinge schreiben, die man in irgendeiner Form mal gesehen oder erlebt hat. Und die Realität hier im Vorgebirge in Bonn, wo ich so verhaftet bin, wo meine Familie lebt, ich habe ja auch noch relativ junge Kinder, das wäre mir dann zu nah an mir selber, an dem wirklichen Leben. Und deswegen, glaube ich, ist das ein guter Entschluss gewesen, das in eine andere Region zu transportieren, eine Region, die auch für die Leser interessant ist, weil auch die Leser lassen sich gerne in Urlaubslandschaften beim Lesen versetzen.
Mir ist ja dann auch sehr deutlich aufgefallen, dass Sie da einige reale Dinge drin haben. Also dieser Strandclub, der taucht da in realer Situation auf, der existiert wirklich. Die Personen, die drumherum sind, die sind rein fiktiv.
Genau, die Personen sind rein fiktiv. Ich habe das ja schon in dem Debütroman Inselcocktail so gemacht, dass ich halt auch da Locations der Insel Norderney, die auch so einen gewissen Hype auslösen, sehr, sehr attraktiv sind für den Sonnenuntergang, um Cocktail abends zu trinken, dass ich das ja als realen Ort verwendet habe. Aber die Personen waren auch da schon fiktiv, wobei es eine Person gab, die ja schon, wo ich eine Anleihe bei einer Alfterer Friseurin genommen hatte. Hier im zweiten Band Letzte Hoffnung mehr ist es auch wieder so, dass ich Wohlfühlorte, die es wirklich gibt, verwendet habe, mit der Genehmigung natürlich der Besitzer. Aber alles andere drumherum habe ich mir dann selbst ausgedacht. Also wie diese Locations auch entstanden sind, wie diese Betreiber sind, wer das ist, warum man auf so eine Idee kommt, in Boltenhagen eine Strandbude mit einem Kaffeevollautomaten zu bestücken und so ein bisschen Ibiza-Style da an die Ostsee zu transportieren. Das ist so, also das erlebt man so. Aber warum das so ist, das habe ich nicht erfragt, sondern dazu habe ich mir eine Geschichte ausgedacht, warum diese Menschen, die das so machen, das wohl so machen.
Ja, ich überlege gerade, wo Sie das erzählt haben. Da in dem Buch ist ja dann auch viel davon die Rede, von anderen Cafés noch, die da existieren in realer Situation. Da gibt es ja bestimmt viele Leute, die dort auch Urlaub machen, die sich dann erinnern, ach, und sagt, ach, das kennen wir doch, ne, und so. Wie war das denn? Mussten Sie jeden einzelnen Ort oder jedes Café oder alles, was Sie konkret benannt haben, denn da um Erlaubnis fragen, ob das in einem Krimi vorkommen darf?
Das habe ich jetzt beim zweiten Krimi explizit gemacht. Ja. Beim ersten Krimi bin ich da relativ naiv dran gegangen, weil ich von diesen ganzen rechtlichen Dingen auch relativ wenig Ahnung hatte. Aber der Inselcocktail ist gut angekommen und ich habe da niemandes Netz beschmutzt. Also von daher war das, glaube ich, auch in Ordnung. Und jetzt war die Geschichte einfach auch schwieriger, weil es halt auch einen medizinischen Hintergrund gibt in Letzter Hoffnung mehr, wo es auch um Krebserkrankungen geht, wo es um dubiose Machenschaften in vielerlei Hinsicht geht. Und da war es mir ganz wichtig, da einfach nochmal auch abzufragen. Es ist ein Kriminalroman. Darf ich einen Namen halt auch nennen, wobei ja die Namen oder die Orte, die es wirklich gibt, ein Pendant zum Kriminalfall sind. Das sind immer die Wohlfühlorte, die es auch in realer Weise gibt. Also ich würde niemals einen Ort, der jetzt auch mit sowas Schrecklichem behaftet ist, jetzt in dieser Geschichte dann auch als realen Ort da so benennen.
Heute ist bei mir im Studio Merten Anja Eichbaum aus Alfter-Gielsdorf. Und wir sprechen über den Krimi Letzte Hoffnung mehr. Der Titel lässt ja schon tief blicken. Es geht auch um ganz ernste Sachen. Ist ja schließlich auch ein Krimi. Und es geht auch um Krankheiten, um ganz schlimme Krankheiten. Das ist ja dann auch so eine Herausforderung, erstmal das in einen Krimi unterzubringen. Krankheiten und Mord und alles sowas. Klar, das gehört natürlich mit rein, aber Krankheiten, das ist eher seltener in Krimis. Sie haben das aber so irgendwie miteinander verknüpft. Es passt einfach in die Geschichte rein. Und Sie kennen sich ja auch sehr gut aus. Das spürt man in dem Buch. Sie sind ja vom Fach. Wir haben ja anfangs kurz drüber gesprochen. Wie sehen Sie die Situation, dass Sie das dann so doch sehr deutlich verknüpfen?
Ja, es war für mich auch eine schwierige Entscheidung. Also ich bin schon auch von realen Dingen inspiriert gewesen. Als ich an der Ostsee Urlaub machte, fielen mir die vielen Reha-Kliniken auf, die es an der Küste gibt. Und unser Urlaubsstrandkorb, der zu unserem Ferienhaus gehörte, der war nun auch genau an einem Strandabschnitt, wo es zwei große Reha-Kliniken gab. Und gerade weil ich Krankenschwester bin, war dann auch sehr schnell ein Blick dafür da, dass es da halt viele beeinträchtigte, kranke Menschen gab. Und was natürlich so, wenn man so in Urlaubslaune an den Strand kommt, so erstmal so ein kurzes Innehalten dann auch fabrizierte. Und es kam dazu, dass in der Zeit es auch im Freundeskreis lebensverändernde Diagnosen gab, was dann alles so einen Prozess des Interesses nochmal so in Gang brachte. Und dann habe ich mich lange gefragt, geht das? Kann ich das überhaupt verwenden? Kann ich überhaupt über etwas schreiben, was ich gerade gar nicht selber erlebe? Kann ich mir das anmaßen, dass ich über Menschen schreibe, die halt ja in einer Lebensphase stecken, die man sich als Außenstehender ja kaum vorstellen kann. Aber als Krankenschwester hatte ich natürlich Erfahrung, ich hatte viele Gespräche. Ich bin schon so sehr in diesem Thema drin, dass ich gedacht habe, ich finde es auch wichtig, zum einen hinzugucken. Das war so das Erste, was ich dann in dem Strandkorb auch sagte. Ja, das gehört zum Leben dazu. Gesund sein und krank sein, das ist nur durch einen Hauch getrennt. Also ich kann am nächsten Tag kann ich selber auf der anderen Seite sitzen. Ich kann einen Unfall haben. Es gibt so viele Dinge im Leben, die den Status quo von jetzt auf gleich verändern. Und ich finde, da muss man halt auch einfach mal drauf gucken. Und das hat für mich das erstmal einfacher gemacht. Und dann kam so eins zum anderen. Dann kamen auf einmal Gespräche, dass ich das Gefühl hatte, das ist ein Fingerzweig, dass ich dieses Thema auch aufgreife, um Menschen, die krank sind, vielleicht auch eine Stimme zu geben. Und in dem Roman gibt es ja auch mehrere Patienten, die da zur Sprache kommen, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise auch mit ihren Diagnosen umgehen. Es gibt auch medizinisches Personal, das auf sehr unterschiedliche Art und Weise auf schwer kranke Menschen reagiert. Und das war eigentlich das, was ich erzählen wollte, eingebettet in eine Kriminalgeschichte.
Es ist ja auch sehr real, dass die Mediziner oder Ärzte oder alle Beteiligten sehr unterschiedlich auf bestimmte Dinge reagieren, die mit Krankheiten zu tun haben, weil jeder kann ja da nicht so gut emotional mit umgehen. Das haben Sie, glaube ich, auch ganz gut in dem Krimi beschrieben. Und Sie haben aber viele Menschen auf diese Weise getroffen, in der Zeit, wo Sie da oben Urlaub gemacht haben, die dort in Reha waren.
Ja, ich habe Leute getroffen. Man kriegt unweigerlich auch Gespräche mit. Man kommt halt gerade an dieser Strandbude 20 mit den Menschen ganz schnell in Kontakt, weil es halt, wie gesagt, auch so ein Wohlfühlort ist, der Menschen verbindet. Ja, man ist im Kontakt miteinander wie immer im Leben, wenn man aufmerksam ist, wenn man andere Menschen anschaut, wenn man Menschen ein Lächeln schenkt, dann geht es zumindest mir so, dass man halt schnell im Gespräch ist. Aber ich habe natürlich nicht nur Sachen verarbeitet, die ich dann da oben gehört habe, sondern dann wiederum auch Sachen, die ich aus dem Freundeskreis erlebt habe. Gedanken, Fetzen, die da waren, die andere Menschen benannt haben. Ich habe nie eine einzelne Geschichte von einem Menschen in dieses Buch reingeschrieben, sondern das ist ein Potpourri aus vielen Gesprächen, vielen Gedanken, vielen Eindrücken, die ich mitbekommen habe.
Diese Eindrücke zu Papier zu bringen, das muss da auch irgendwie sehr anstrengend sein, stelle ich mir vor. Also ich schreibe nicht, ich mache nur Radio und das ist ja was völlig anders. Aber Sie müssen ja auch viel Fantasie haben, die ganzen Zusammenhänge zu entwickeln, dass es eine sinnhafte Geschichte gibt.
Genau.
Wie läuft das?
Ja, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Es gibt Autoren, Kolleginnen und Kollegen, die das von Anfang an sehr durchplotten. Die machen sich ein Gerüst von Kapitel zu Kapitel mit kurzen Stichworten, ausgearbeitete Protagonisten und schreiben dann im Grunde genommen dann nur noch Kapitel für Kapitel runter, nur noch in Anführungszeichen. Das ist die eine Methode. Ich habe die andere Methode für mich gewählt, das sogenannte Discovery Writing. Das heißt, ich habe natürlich auch ein Grundgerüst. Ich habe eine Geschichte, die ich erzählen will. Ich habe einen roten Faden. Ich habe Protagonisten, die entwickelt sind. Aber dann lege ich los. Und dann kann ich natürlich auch so unterschiedliche Begebenheiten, die mir so passieren, wo ich oft denke, ja, das passiert vielleicht gerade, damit es noch da rein soll in die Geschichte. Das verarbeite ich dann tatsächlich verfremdet. Also das ist immer, das kommt in dem Buch dann ganz anders, tritt das dann zutage, als wie ich es wirklich erlebt habe. Aber es sind Eindrücke, die ich gesammelt habe. Und manchmal passiert es genau andersrum. Dann entwickle ich zum Beispiel eine Figur und frage mich selber, passt das so? Ist das vielleicht zu überzogen? Kann das so sein? Und in der Geschichte tritt ja eine Frau auf, die so ein bisschen den Ruf hat, auch wie eine Kräuterhexe, die so ganz besonders ist, weil sie auch im Hochsommer ein schwarzes Cape trägt. Und das war so eine Frage, kann man das so machen? Ist das überzogen? Nimmt der Leser einem das ab? Und dann bin ich morgens zur Arbeit gefahren und fahre durch Ippendorf doch relativ seriöser Stadtteil von Bonn. Und da steht eine Frau im Sommer mit einem schwarzen Mantel und also wirklich so einem Überwurf, also wie ein Cape. Und ich hab wirklich einen Moment gedacht, ich habe eine Erscheinung oder sonst was und dachte, okay, das ist das Zeichen, die Person, die bleibt in der Geschichte drin.
Tja, und ich kriege jetzt gerade ein Zeichen aus der Regie. Wir sollten ein bisschen Musik spielen und dann sprechen wir in der letzten Runde noch mal kurz weiter über das, was Sie alles zu Papier bringen.
Warum hast du das getan?
Ja, Frau Eichbaum, als gerade die Musik lief, da haben Sie begeistert erzählt. Ich möchte da einige Sachen aufgreifen, aber auch, was ich gelesen habe in Artikeln zu Ihrer Person. Sie können auch zu jeder Lebenslage, zu jeder Zeit schreiben, nur nachts in der Regel nicht. Aber das können Sie am besten selbst erzählen, wann Sie am besten schreiben können. Also wenn Sie richtig müde sind, geht es auch noch?
Ja, also ich schreibe natürlich meistens abends, weil dann halt das Tagwerk vollendet ist. Ich habe ja einen Hauptjob, in dem ich halt zumindest in Teilzeit ja auch präsent und abliefern muss. Und das tue ich nach wie vor. Ich bin sehr froh, dass mein Arbeitgeber auch mir das ermöglicht durch die Teilzeit, dass ich halt nebenberuflich schreiben kann. Dann habe ich pubertierende Kinder. Wer das auch hat, weiß, der Tag ist schneller rum, als man gucken kann. Meistens schreibe ich abends oder am Wochenende auch gerne im Café und dann fragen immer alle, wie geht denn das abends, wenn man müde ist nach so vielen Stunden, die der Tag schon hatte, oder im Café, wo so viel Ablenkung drumherum ist. Aber für mich ist das Café Inspiration. Was mich immer wieder motiviert, ist die Tasse Kaffee. Also ich habe immer einen Kaffee, wenn ich anfange zu schreiben. Ich mache immer ein Foto zu Beginn meiner Schreibsession. Meistens poste ich das auf Facebook und auf Instagram. Und dann setzt dieses Belohnungssystem ein. Man bekommt Likes und diese Likes motivieren mich. Naja, jetzt hast du geschrieben, du sitzt vorm Computer, jetzt musst du auch abliefern. Und das ist das Phänomen. Ich mache den Laptop auf, ich schreibe das erste Wort und ich kann nicht aufhören, bis das Kapitel zu Ende ist.
Sie sprachen gerade von einem Foto. Welches Foto kann das denn sein? Hängt das denn auch damit direkt zusammen?
Meistens die Kaffeetasse und der Blick auf den Laptop.
Ah, ja.
Also immer so ein bisschen natürlich so nett gemacht.
Und Sie klappen also den Laptop auf und dann legen Sie los.
Genau.
Die Tasten, die sind nicht still dann erstmal. Die werden immer betätigt.
Es gibt keine Nachdenkpausen. Ich schreibe das im Fluss.
Wie ist das denn? Kommt man da nicht zum Nachdenken und überlegt, da muss man doch was anders machen? Oder haben Sie das vorher schon im Kopf? Oder wie kann man das nachvollziehen?
Also man sagt mir nach, dass ich ein wahnsinnig gutes Gedächtnis habe. Vielleicht fällt mir das dadurch so leicht, so ein Buch über 400, 500 Seiten auch so zu schreiben, ohne wieder innezuhalten. Ich muss selten zurückgehen und gucken, wie ist denn jetzt der Anschluss? Ich habe das irgendwo abgespeichert. Es ist natürlich auch einfach, also wenn ich nachgucken muss, dann kann man über die Suchfunktion und ne, so. Das ist ja heute auch alles einfacher als früher mit Schreibmaschine zu schreiben. Also wir Autoren haben es ja heute vergleichsweise richtig gut ne, und es gibt vieles, was das Leben vereinfacht. Aber das ist in der Regel nicht nötig, weil ich in der Regel die Bücher in einem durchschreibe. Danach kommt natürlich die große Aufgabe, dann das Ganze nochmal zu bündeln, auch wieder zu streichen, Korrektur zu lesen, Füllwörter rauszuholen. Das Ganze geht an die Testleser dann. Also die Korrekturdurchgänge, die sind bei mir natürlich vielleicht deutlich mehr als bei Menschen, die das Ganze von Anfang an sehr detailliert geplottet haben.
Und die Testleser, die sind bestimmt ein Teil Ihrer Familie.
Der dritte Band, der nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen wird, der ist jetzt gerade fertig geworden. Den werde ich diesen Monat abgeben. Da hat tatsächlich zum ersten Mal mein Mann auch gelesen. Aber bisher waren es Autorenkolleginnen oder Menschen, die Norderney kennen. Die Inselpolizistin von Norderney ist mittlerweile seit dem zweiten Band eine meiner Testleserinnen. Ja, es sind Menschen, die auch ein Stück Know-how haben und bestimmte Aufträge haben. Die einen müssen prüfen, ob die Geschichte tragend ist, ob die Spannung hält. Die anderen müssen eher gucken, ob es logische Brüche gibt. Und die Dritten, die gucken nach der Fachlichkeit, Polizeiarbeit, wobei ich die natürlich auch nie hundertprozentig so beschreibe, wie langweilige sachliche Polizeiarbeit ist, sondern eher so eine Tatortgeschichte dann halt natürlich auch fabriziere, wo Dinge auch verkürzt dargestellt werden oder fantasievoller als in Wirklichkeit.
Man merkt die Begeisterung von Ihnen, wenn Sie davon erzählen. Dann sind Sie ja so verwurzelt mit den Themen, die da in so einem Krimi eine Rolle spielen. Begegnen die Ihnen dann auch schon mal so außerhalb des Schreibens diese Protagonisten und alle, die da eine Rolle spielen oder vielleicht sogar im Traum, kommen die da auch schon mal vor? Kann das sein?
Also im Traum weniger, weil ich glaube, ich bin wirklich dann auch von so einem Tag ziemlich durch. Und ja, also das Schreiben spielt bei mir im Schlaf kaum eine Rolle. Aber tatsächlich ist es so, wie ich das eben schon an diesem Beispiel dieser Kräuterhexe dargestellt habe, ist es tatsächlich so, dass mir manchmal Protagonisten im Nachhinein begegnen, wo ich denke, ja, das ist ja genau die Person, wie ich sie beschrieben habe, wie ich sie dargestellt habe, also fremde Menschen. Also zum Beispiel in Boltenhagen, da saßen meine Familie und ich, wir saßen abends im Restaurant und in der Außengastronomie und dann war da so ein Promenadenweg und da kam ein Ehepaar vorbei. Und ich stupste meinen Mann nur an und sagte, guck mal, da geht der Norderneyer Inselpolizist und Ruth Kaiser, die Polizeipsychologin. Also diese Menschen waren so, wie ich mir meine Protas vorgestellt hatte.
Letzte Hoffnung mehr, das ist der Ostsee-Krimi von Anja Eichbaum, über den wir heute Abend gesprochen haben, ist im Gemeiner Verlag erschienen und ist überall zu bekommen. Er hat, ich glaube, weit über 400 Seiten. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, aber jetzt noch vielleicht in zwei Sätzen ein Ausblick. Sie haben es ja eben kurz erwähnt, der neue Krimi ist in Arbeit.
Genau, der dritte ist so gut wie fertig. Also ne, dann geht das natürlich jetzt, das ist fast ein ganzes Jahr, was dann noch an Arbeit ansteht, bis sowas dann im Buchhandel erscheint. Aber Ende des Monats ist Abgabe im Verlag. Er wird wieder, der dritte Band wird wieder auf Norderney spielen und wird ein wenig die Fäden des ersten Bandes aufgreifen, wobei ja auch im zweiten Band zumindest einige Protagonisten auftauchen in Boltenhagen, die vorher auf Norderney lebten oder eine Rolle spielten.
Dann lasse ich das so stehen. Hier bei mir im Studio war Anja Eichbaum aus Alfter-Giedelsdorf, hat vor allen Dingen erzählt über ihren zweiten Krimi »Letzte Hoffnung, mehr«. Sie haben uns viel erzählt, neugierig gemacht, spannend erzählt, was die Leser erwartet. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg auch mit Ihrem dritten Krimi. Alles Gute und vielleicht sehen wir uns bei Gelegenheit wieder hier, wenn es heißt, Anja Eichbaum hat wieder was Neues herausgebracht und das wird sicher nicht so lange dauern. Alles Gute.
Vielen Dank, Herr Ganser.
Und nach der Musik hat mein Kollege Werner Groß-Heidfeld noch die Veranstaltungstipps aus der Region. Ich sage damit Tschüss, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.